Was ist der Zweck der heiligen Bilder? Darum geht's heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, eine Sendung mit Anke Welze aus Berlin. Mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben und wir freuen uns, dass wir zu Gast bei Frau Welze sein dürfen. Grüß Gott, Frau Welze.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Unser Thema heute also, was ist der Zweck der heiligen Bilder? Wir schauen ins Kompendium und lesen da im Punkt 240 folgende Antwort. Das Bild Christi ist die liturgische Ikone schlechthin. Andere Bilder, die Maria und die Heiligen darstellen, sind Zeichen für Christus, der in ihnen verherrlicht wird. Sie verkünden die gleiche frohe Botschaft, die die Heilige Schrift durch das Wort Gottes überliefert. Sie helfen, unseren Glauben zu wecken und zu nähren. Was ist der Zweck der heiligen Bilder? Wir freuen uns auf Ihre Gedanken, Frau Welze.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wer zum ersten Mal unsere Pfarrkirche, die Rosenkranz-Basilika in Berlin-Steglitz besucht, hält beim Eintreten überrascht inne. Von außen erblickt man nämlich eine klare, durch eine strenge Anordnung der einzelnen Elemente gegliederte Fassade. Das Innere, über dem Grundriss eines griechischen Kreuzes, mutet dagegen geradezu orientalisch an. Wände und Deckengewölbe sind reich bebildert und mit Ornamenten verziert. Über der Vierung des Zentralraumes erhebt sich eine große Kuppel. Das spärliche Licht, das durch die 16 Rundbogenfenster am Kuppelansatz fällt, taucht die Kirche in ein beinahe mystisches Dunkel. Betrachtet man die vielen verschiedenen Szenen und Figuren aufmerksam, so erschließt sich allmählich das dahinterliegende Bildprogramm, die 15 Geheimnisse des Rosenkranzes, abgeleitet von der Zueignung der Kirche an Maria, die Königin des Rosenkranzes. In der Apsis sieht man deshalb als zentrales Bild Maria auf einem Thron sitzend, mit dem Jesuskind auf ihrem Schoß stehend, wie sie dem heiligen Dominikus den Rosenkranz überreicht. In der Hauptachse des Zentralbaus werden die glorreichen Geheimnisse des Rosenkranzes dargestellt, mit der Aufnahme Mariens in den Himmel und mit ihrer Krönung als zentrale Bilder in der Kuppel, sowie dem Pfingstwunder im Apsisbogen. Dabei sind die Apostel auf Maria hingeordnet als Mutter der Kirche. In der Kuppel des östlichen Querhausarmes sind die Ereignisse des freudenreichen Rosenkranzes in Rundbildern dargestellt, mit einem monumentalen Rundbogenbild von der Geburt Christi an der Ostwand. In der Kuppel des westlichen Querhausarmes sieht man die Ereignisse des schmerzenreichen Rosenkranzes mit der Darstellung der Kreuzigung Jesu in einem monumentalen Rundbogenbild an der Westwand. Zahlreiche Bildtexte und Schrifttafeln stellen eine enge Verbindung von Bild und Wort her. In den Ecken der Kuppelpfeiler finden sich Darstellungen der vier Evangelisten. Auf den vier Pfeilern selber wird Eva, zu sehen mit Kain und Abel, Maria als der neuen Eva gegenübergestellt. Maria ist als unbefleckte Empfängnis abgebildet. Auf den anderen beiden Pfeilern wird der auf dem Feld arbeitende Adam, Christus als dem neuen Adam gegenübergestellt, wobei Christus ein Lamm auf seinen Schultern trägt und damit als guter Hirte abgebildet ist. Im Bogen des Chorraumes sind die sieben Gaben des Heiligen Geistes in Gestalt verschiedener Heiliger abgebildet, denen die einzelnen Gaben in besonderer Weise zu eigen waren. An der Wand neben dem Taufbecken erkennt man Johannes den Täufer und aus dem Alten Testament ist der Prophet Jesaja zu sehen. Dies ist nur eine Aufzählung der wichtigsten Figuren. Daneben gibt es zahlreiche weitere Darstellungen von Heiligen, Tieren und Pflanzen. Für die Ausmalung der Kirche zeichnet der Künstler Friedrich Stummel verantwortlich. wie sehr dem Maler an der richtigen theologischen Aussage seiner Bilder lag, zeigt sich an einer Briefstelle, in der er den damaligen Pfarrer der Rosenkranzbasilika, Josef Deitmar, ersucht: Ich bitte Sie aber als Theologe darüber zu meditieren, ob ich jetzt den richtigen Ausdruck gefunden habe. Und zu seinem monumentalen Rundbogenbild mit der Kreuzigungsszene schreibt er an Deitmar: Ich habe jetzt den Eindruck, dass ich den großen Wurf gefunden habe, der aller einzelnen Figuren Interesse auf Christus lenkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie fragen sich vermutlich, warum ich Ihnen so ausführlich den Bilderreichtum unserer Steglitzer Rosenkranzbasilika vor Augen führe. Die Basilika scheint mir ein gelungenes Beispiel für unsere Ausgangsfrage zu sein, die ja lautet: Was ist der Zweck der heiligen Bilder? Unsere Rosenkranzbasilika ist ein sakrales Gesamtkunstwerk, das Architektur, Malerei und Innenausstattung umfasst. Dieses Kunstwerk wurde aber nicht um seiner selbst willen oder um der Kunst willen gebaut, sondern es steht im Dienst der Liturgie, die in dieser Kirche gefeiert wird. Darauf werde ich später noch einmal eingehen. Kommen wir zurück zu unserer Ausgangsfrage, dem Zweck der heiligen Bilder. Einige von Ihnen werden bei dieser Frage sicherlich das Bilderverbot im Kopf haben, das sich in den beiden Büchern Exodus und Deuteronomium im Alten Testament findet. Dort heißt es: Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Beide Male steht es im Zusammenhang mit den 10 Geboten, die Jahwe dem Mose am Berg Sinai offenbart. Das Judentum und noch strikter der Islam haben dieses Verbot umgesetzt und verzichten auf jegliche figürliche Darstellung. In seinem Buch Vom Geist der Liturgie macht Papst Benedikt XVI. Darauf aufmerksam, dass es bereits im Alten Testament eine bedeutsame Ausnahme von diesem Verbot gibt. In der Bundeslade wurden zum einen die beiden Gesetzestafeln aufbewahrt, die Mose von Gott auf dem Sinai erhalten hatte. Zum anderen galt die Bundeslade als der Ort, an dem sich Gott dem Mose offenbart hatte. Diese Bundeslade war mit einer Deckplatte, Kaporet genannt, verschlossen. Der Begriff Kaporet wird mit Sühne oder Sühneort übersetzt. Für diese Deckplatte sollte Mose im Auftrag Jahwes 2 Cherubim, 2 geflügelte Wesen aus Gold anfertigen. Mose erhielt eine genaue Anleitung, wie sie anzufertigen seien. Papst Benedikt schreibt dazu: Die geheimnisvollen Wesen, die den Ort der Gottesoffenbarung decken und schützen, dürfen dargestellt werden, gerade um das Geheimnis der Gegenwart Gottes selbst zu verbergen. Zitat Ende. Diese Deckplatte wurde einmal im Jahr am großen Versöhnungstag mit Blut besprengt. Im Römerbrief spricht Paulus davon, dass Christus von Gott dazu bestimmt wurde, Sühne zu leisten mit seinem Blut, beziehungsweise in einer anderen Übersetzung heißt es, dass er von Gott als Sühnemahl aufgestellt wurde in seinem Blut. Dabei wird der gleiche Begriff verwendet wie im Alten Testament. Nach Benedikt hat Paulus, Zitat, den gekreuzigten Christus selbst als den lebendigen und wahren Sühneort verstanden, auf den die seit dem Exil verlorene Kaporet, die Deckplatte, nur hatte vorausweisen können. Zitat Ende. Schon hier klingt also an, dass das Bilderverbot nicht so eng verstanden werden muss. In der Kirchengeschichte hat sich noch ein anderes Argument gegen das strikte Bilderverbot durchgesetzt. In Christus hat sich der verborgene Gott offenbart, hat Fleisch angenommen und ist damit für den Menschen sichtbar geworden. So sagt Jesus im Johannesevangelium: Wer mich sieht, sieht den Vater. Der heilige Johannes von Damaskus fasst das folgendermaßen zusammen: Einst konnte Gott, der weder Körper noch Gestalt hat, keineswegs durch ein Bild dargestellt werden. Aber jetzt, nachdem er im Fleisch sichtbar wurde und mit den Menschen lebte, kann ich von dem, was ich von Gott gesehen habe, ein Bild machen. Soweit Johannes von Damaskus. Nicht der Mensch macht sich ein Bild von Gott, sondern Gott selbst hat sich in Christus dem Menschen gezeigt. Das menschliche Antlitz Jesu ist das Antlitz Gottes, ist die Ikone des Vaters, wie es der Erwachsenenkatechismus der katholischen Kirche formuliert. Dieses Verständnis wurde im Jahr 787 auf dem zweiten Konzil von Nicäa festgehalten und setzte sich damit im byzantinischen und karolingischen Bilderstreit durch. Aber nicht nur Christus wird in der christlichen Kunst dargestellt, sondern auch biblische Geschichten. Seien es Geschichten aus dem Alten Testament, die nun auf Christus hingedeutet werden, oder Szenen aus dem Leben Jesu. Der Katechismus der katholischen Kirche merkt dazu an: Die christliche Ikonographie gibt durch das Bild die gleiche Botschaft des Evangeliums wieder, die die Heilige Schrift durch das Wort übermittelt. Bild und Wort erhellen einander. Da in Christus das Wort Fleisch geworden ist, spricht man bei der Ikonographie auch davon, dass man eine Ikone im engeren Sinne schreibt und nicht malt. Wie erklärt es sich nun, dass auch Heilige oder Geschichten aus dem Leben der Heiligen dargestellt werden? Christus ist ja der Erstgeborene der neuen Schöpfung, der neue Adam. In ihm erkennen wir, wie Gott den Menschen ursprünglich gedacht hat. Die Heiligen haben durch ihr Leben in vorbildlicher Weise Anteil am Leben Jesu. Wir sollen uns an ihrem Leben ein Beispiel nehmen. Sie sind Vorbilder für uns, wie wir Christus ähnlicher werden können. Auch Maria verweist als Mutter Jesu auf Christus. Was er euch sagt, das tut, sagt sie bei der Hochzeit von Kana zu den Dienern. Und da sie ohne Erbsünde empfangen wurde, ist sie uns als neue Eva ein Vorbild im Glauben. Ich zitiere noch einmal aus dem Katechismus der katholischen Kirche: Durch ihre Ikonen, die der Heiligen, sieht unser Glaube den nach dem Bilde Gottes geschaffenen, endlich zur Gottähnlichkeit verklärten Menschen, wie Paulus im Römerbrief schreibt: Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Soweit der Katechismus. Angemerkt sei dazu, dass das Wort Ikone an dieser Stelle nicht im engeren Sinne verstanden werden darf, sondern dass damit bildliche oder figürliche Darstellungen im Allgemeinen gemeint sind. Indem die Bilder von Christus und den Heiligen auf den zur Gottähnlichkeit verklärten Menschen verweisen, eröffnen sie uns gewissermaßen einen Blick auf die zukünftige Herrlichkeit im Himmel. Deswegen werden Ikonen in der orthodoxen Frömmigkeit auch als Fenster zum Himmel bezeichnet. Dieser Ausdruck macht deutlich, dass die Ikonen auf eine hinter ihnen liegende Wirklichkeit verweisen, ähnlich wie es auch die Sakramente tun. Und in der Tat gab es eine Phase in der Kirchengeschichte, in der man bestimmten Bildern beinahe sakramentalen Charakter zubilligte. Das war, als man nicht von Menschenhand gemachte Tücher mit dem vermuteten Abbild Christi fand. Das ging so weit, dass man glaubte, in dem Tuch die Realpräsenz des Gekreuzigten oder Auferstandenen zu haben. Dagegen wandte sich zu Recht der Ikonoklasmus der byzantinischen Zeit, weil hierin die Gefahr einer Art Anbetung des Bildes lag. Aber gegen den vom Ikonoklasmus geforderten völligen Verzicht auf Bilder wandte sich dann, wie bereits erwähnt, das zweite Konzil von Nicea. Wie leicht man der Gefahr einer Anbetung des Bildes erliegen kann, konnte ich kürzlich an mir selber feststellen, als ich die Ausstellung »Wer ist der Mann auf dem Tuch?« über das Turiner Grabtuch besuchte. Für mich weisen alle wissenschaftlichen Untersuchungen darauf hin, dass es sich bei diesem Tuch tatsächlich um das Grabtuch Jesu handelt. Durch ein besonderes technisches Verfahren ist es inzwischen möglich, das zweidimensionale Bild des Tuches in ein dreidimensionales zu übertragen. Das veranlasste einen Künstler, eine Figur nachzubilden, die dem Körper auf dem Grabtuch entspricht und die in der Ausstellung gezeigt wurde. Ich ertappte mich dabei, wie ich fasziniert vor dieser lebensgroßen, liegenden Figur stand und dachte, so hat er, Jesus, also ausgesehen. Davon möchte ich ein Bild haben. Aber ich merkte dabei, dass es mir nur um das äußere Erscheinungsbild ging. Deshalb warnt Papst Benedikt eindringlich davor, nicht bei den Bildern stehen zu bleiben. Sie müssen uns zu einem vertieften Sehen, einem vertieften Verständnis anregen. So bleiben wir ja auch beim Lesen der Heiligen Schrift nicht am gedruckten Wort hängen, sondern lassen uns in die dahinterliegende, durch das Wort ausgedrückte Wirklichkeit ziehen. Der Erwachsenenkatechismus der katholischen Kirche merkt dazu an, wir brauchen menschliche Bilder und Worte, um von Gott reden zu können. Wir müssen uns aber bewusst bleiben, dass Gott immer größer ist als alles, was wir von ihm denken, sagen oder in Bildern ausdrücken können.
Katechismus bei Radio Horeb. Es geht heute um die Bilder, um den Zweck der heiligen Bilder. Und wir hören Anke Welzel aus Berlin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zurück zu unserer Rosenkranzbasilika in Berlin-Steglitz. Alle Bilder des Rosenkranzes weisen auf Christus hin. Die vier Evangelisten sind die Verkünder der Heilsbotschaft. Mit Eva, dargestellt als Mutter von Kain und Abel, und Maria als neuer Eva, die der Schlange den Kopf zertritt, mit dem Ackerbau betreibenden Adam und Christus als dem neuen Adam, der das verlorene Schaf nach Hause trägt, werden Sündenfall und Erlösung durch Christus versinnbildlicht. Mit Maria und Christus wird den Gläubigen in der Kirche vor Augen gestellt, wie Gott den Menschen ursprünglich gedacht hat und wie er durch den Glauben an Christus mit Hilfe des Heiligen Geistes verwandelt werden soll. Da sich alle diese Malereien in einer Kirche befinden, in der täglich Liturgie, Heilige Eucharistie, gefeiert wird, wird noch in einem tieferen Sinn deutlich, dass Christus das Zentrum von allem ist. In der Liturgie wird einerseits der historischen Menschwerdung Christi, seines Todes und seiner Auferstehung gedacht. Andererseits wird im Vollzug der Feier durch den Heiligen Geist Gegenwart hergestellt. Christus ist in den Sakramenten auf geheimnisvolle Weise gegenwärtig. Papst Benedikt schreibt in seinem Buch Vom Geist der Liturgie: Das ist der eigentliche Kern und die wahre Größe der Eucharistiefeier, die immer mehr ist als Mahl. Hineingerissen werden in die Gleichzeitigkeit mit dem Pascha-Mysterium Christi, in seinen Überschritt aus dem Zelt der Vergänglichkeit vor das Angesicht Gottes hin. Christi Hingabe will meine werden, damit Gleichzeitigkeit sich vollende und Verähnlichung mit Gott geschehe. Soweit Papst Benedikt. Christus ist auch in der Gemeinschaft der Gläubigen, die sich zum Gottesdienst versammelt haben, gegenwärtig, verbindet sie durch die Kommunion zu seinem Leib. Gleichzeitig gehören zur Kirche, zum Leib Christi, mehr als nur die in der Kirche Versammelten. Zu ihr gehören alle Getauften, auch alle, die bereits im Himmel sind, alle Engel und Heiligen, alle im Vertrauen auf Christus Verstorbenen. Ich zitiere noch einmal Papst Benedikt: Eucharistie feiern bedeutet, in die Öffentlichkeit der Himmel und Erde umfassenden Verherrlichung Gottes eintreten, die mit Kreuz und Auferstehung eröffnet ist. Christus will die Menschheit vereinen und die eine Kirche, die eine Gottesversammlung aller Menschen erwirken. Zitat Ende. Himmel und Erde verehren Gott gemeinsam. Das wird durch die Darstellung des Pfingstwunders in der Rosenkranzbasilika deutlich. Maria als die Mutter der Kirche sitzt den Aposteln vor, die im Apsisbogen einen großen Halbkreis bilden, in den die Gläubigen, die im Kirchenraum sitzen, mit einbezogen sind. Die ganze Kirche im Himmel und auf der Erde feiert gemeinsam die Liturgie, das Geheimnis Christi. Jede Liturgiefeier ist ein Ausblick, eine Vorwegnahme der himmlischen Feier, die wir am Ende der Zeiten feiern, wenn Christus wiederkommt. Wenn der durch Christus umgewandelte Mensch mit Liebe auf Gottes Liebe antwortet und dadurch auch die Schöpfung mit erlöst wird, werden wir im himmlischen Jerusalem Gott in einer ewigen Freudenfeier anbeten und verehren. Auch darauf wollen die Bilder verweisen. Sie haben aber noch einen weiteren Zweck. Wie das Wort Gottes, das in einer Liturgiefeier gelesen und verkündet wird, wie die heilige Kommunion, so sollen uns die Bilder anrühren und von innen her verwandeln, so dass wir aus dem Glauben heraus Gott immer mehr anbeten und verehren, mit anderen Worten lieben. Die Bilder haben also auch eine pädagogische Funktion. Der durch die Bilder vertiefte Glaube soll Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben, so dass wir immer heiliger werden und durch unser Leben selber auf Gott verweisen. Liebe Hörerinnen und Hörer, so können wir nun auf die Frage nach dem Zweck der heiligen Bilder mit dem Katechismus der katholischen Kirche zusammenfassend sagen: Die Betrachtung der heiligen Bilder zusammen mit dem Nachsinnen über das Wort Gottes und mit dem Gesang der kirchlichen Hymnen fügt sich in die Harmonie der liturgischen Zeichen ein, damit das gefeierte Mysterium sich dem Gedächtnis des Herzens einpräge und sich sodann im neuen Leben der Gläubigen auspräge.
Was ist der Zweck der heiligen Bilder? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und wir hörten Anke Welzel aus Berlin. Unter der 08328 921 120 kann man sich in Deutschland einen kostenlosen Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Unser CD-Dienst ist da gern für Sie da. Schauen Sie auch einfach auf horeb.org ins Podcast- und Download-Angebot. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen nun weiterhin viel Freude hier im weiteren Programm. Danke, Frau Welzel, dass wir hier sein durften und Ihnen zuhören durften. Danke für Ihre Katechese und Ihre Gedanken. Wir beschließen die Sendung wie immer mit einem Gebet.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe Ihnen heute das Wessobrunner Gebet mitgebracht, eines der ältesten Gebete in deutscher Sprache. In ihm wird staunend die Größe Gottes meditiert, der letztlich alle unsere Bilder und Worte übersteigt. Das erfragte ich unter den Menschen als gewaltigstes Wunder. Als Erde nicht war, noch hoher Himmel, noch Baum, noch Berg nicht war, noch Sonne nicht schien, noch Stern, noch Mond nicht leuchtete, noch das mächtige Meer. Als nirgends nichts war, aller Enden und Wenden, da war der eine allmächtige Gott, der Herren mildester. Bei ihm viele Geister voll Herrlichkeit, doch er als sie war der heilige Gott. Allmächtiger Gott, der du Himmel und Erde geschaffen und den Menschen viel Gutes gegeben hast, verleihe mir in deiner Huld den rechten Glauben, gewähre mir Weisheit und Klugheit und Kraft, dem Verderber zu widerstehen, das Böse zu meiden und deinen Willen zu vollbringen. Amen.